NDR Info. Themen des Tages.
Einerseits war es ein relativ guter Zeitpunkt für den Brückeneinsturz in Dresden, weil er nachts geschah, als weder Straßenbahnen noch Radfahrer darauf unterwegs waren. Andererseits war es ein schlechter Zeitpunkt, weil die Brückentrümmer wenige Tage vor einem erwarteten Hochwasser in der Elbe liegen. Deshalb arbeitet man mit Hochdruck an der Zertrümmerung und Bergung der abgesackten Stücke. Und das ist, wie die Schnee- und Starkregenfälle in Österreich und Tschechien, ein Thema des Tages an diesem Freitag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem blicken wir auf die Haushaltswoche im Bundestag. Die Bahn verkauft ihre Logistiktochter Schenker. Dazu auch unser Kommentar heute. Und wir erinnern an den früheren FDP-Chef Wolfgang Gerhardt, der heute im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Und nun nach Dresden, wo man weiter daran arbeitet, das kaputte Brückenteil abzureißen, die Trümmer zu zerlegen und abzutransportieren. Dazu sind etliche Bagger im Einsatz und seit heute auch Panzer. Und Tempo ist bei all dem angesagt, weil das Hochwasser aus dem Süden noch am Wochenende erwartet wird. Arndt Groß aus Dresden.
Die Bergepanzer vom Typ Büffel der Bundeswehr sollen nur dann zum Einsatz kommen, wenn zum Beispiel ein hoher Wasserstand der Elbe die Wiesen um die Brücke herum in Morast verwandelt und die Abbruchfahrzeuge der Unternehmen feststecken. Der Sprecher der Dresdner Feuerwehr, Michael Klare.
Wir müssen so schnell wie möglich diesen Bruch, der jetzt bei dem Abbruch entstanden ist, der jetzt die gesamte Zeit zerkleinert wird und dann auf LKWs geladen wird, müssen wir so schnell wie möglich abtransportieren, denn bis zum Sonntag wollen wir damit fertig sein.
Der Bruch. Der Brückenschutt wird elbabwärts zwischengelagert. Dafür wurde auch der Elberadweg gesperrt, was zu weiteren Behinderungen im Radpendlerverkehr in Dresden führt. Nun schon alle gebannt auf die Hochwassersituation. Bis 4 Meter Pegelstand will man weiterarbeiten am Abriss der Brücke. Für den Fall, dass das Wasser schneller steigt und noch Betonteile an der Brücke liegen, gingen Menschenleben vor. Die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer zu herumliegenden Betonteilen.
Dann liegen sie in der Elbe. Also ich sage, uns sind ein Abflusshindernis. Ich muss jetzt so sagen, wir müssen auch die Firma, die dort arbeitet, schützen. Aber irgendeinem Zeitpunkt müssen die dort raus.
Mit Blick auf die vergangene Nacht von Donnerstag auf Freitag und das Abrutschen des einen Brückenteiles vom Zug C, dem Brückenteil, der zusammengestürzt war, sagte die Amtsleiterin Prüfer.
Das war so geplant. Also genau das, was passiert ist, das war geplant. Zuerst die Sprengungen an der Fernwärmeleitung. Dann fällt das eine Teil runter und mit ein paar Sekunden Warten flog das durchgehangene Teil des Zuges C runter.
Inzwischen scheint sich herauszustellen, dass ein Pfeiler der Schwachpunkt des Brückenzuges war. Der Pfeiler wies Korrosionsschäden auf, möglicherweise also der Grund für das Unglück.
Nicht nur in Sachsen, auch in Bayern blickt man bang auf Pegelstände, denn auch dort regnet es. Und eben auch beim südlichen Nachbarn, also in Österreich. Wolfgang Fichtel schildert, wie man sich dort auf Starkregen und Hochwasser einstellt. Und auch Schnee sorgt für Behinderungen.
Die Wahlplakate hängen nass am Ständer. 2 Wochen noch bis zum Wahlsonntag, der aus Österreich eine andere Republik machen könnte. Nervosität im ganzen Land. Nach einem lähmenden Sommer, heiß und trocken wie nie, mehr als 50 Tropennächte in der Wiener Innenstadt bis eben noch. Und jetzt das. Temperatursturz von 35 Grad auf 8 Grad tagsüber und ein Wetterbericht fürs Wochenende, der sogar die wetterfesten österreichischen Bundesbahnen ÖBB zu einer Reisewarnung treibt. Wer nicht muss, soll bitte zu Hause bleiben. Österreich in Alarmbereitschaft. Ingrid Kalupek aus Zöbing, einem sehr idyllischen Ort im Kamptal bei Langenlois, wo Veltliner und Rieslingweine wachsen, entlang des im Herbst eigentlich eher leise dahin plätschernden Kampfflüsschens. Sie hat keine beruhigende Antwort auf die schlichte Frage, wie geht's?
Ja, nicht sehr gut, weil wir die Angst haben, dass es wieder so kommt wie 2002, wo der Ort ja richtig abgesoffen ist.
2002, das große Hochwasser auch in Niederösterreich. Die kleine Kamp damals fast 5 Meter über dem normalen Pegel. Frau Kalupek steht gerade im Regen und die Wolken sind schwarz und schwer wie damals. 100, 200 Liter Regen pro Quadratmeter werden jetzt vorhergesagt. 300 Liter vielleicht. Mengen, die so noch nie gemessen wurden in so kurzer Zeit, sagt der Wetterbericht. Bedrohlich. Landeshauptfrau Stellvertreter Stefan Pernkopf, also der Vizeministerpräsident des Bundeslandes Niederösterreich, bestätigt uns das.
Die Lage verschärft verschärft sich, sowohl was die Niederschlagsmenge anbelangt und diese orkanartigen Windböen, die zu erwarten sind. Entlang der Donau rechnen wir mit einem 10- bis 15-jährigen Hochwasser. An den Zubringen kann es weit über HQ-30 gehen, das heißt über ein 30-jähriges bis zu 100-jähriges ist möglich. Das heißt, hier ist wirklich eine Verschärfung der Situation eingetreten.
Die Kamp bei Zöbing ist so ein Zubringer zur Donau, die Kampquelle im österreichischen Waldviertel. 2002. Da war auch in Deutschland Wahlkampf. Kanzler Schröder gegen den Kandidaten Stoiber. Dauerregen, Elbe-Hochwasser, die Gummistiefelbilder der Kontrahenten seien mitentscheidend gewesen für den knappen Sieg Schröders, heißt es. Das wissen sie auch in Österreich. Die Gummistiefel stehen bereit. Aber man fühlt sich auch wetterfest vorbereitet. Johanna Mickl-Leitner ist die Landesmutter in Niederösterreich, die Landeshauptfrau, eine führende Figur in der konservativen ÖVP, die zurzeit in Österreich den Kanzler stellt. Sie weiß, es geht gerade um viel.
Das Wichtigste ist, dass wir signalisieren, ja, wir sind gut vorbereitet für die Niederschläge. Über 100.000 Feuerwehrleute sind Standby.
Die Feuerwehr mit den Sandsäcken. Die Alpenrepublik hat schon Übung, wenn Extremwetter droht. Andreas Herndl-Lapp aus dem Stab der niederösterreichischen Feuerwehr gibt sich deshalb ganz gelassen, weil gut vorbereitet.
Das bringt den Riesenvorteil, dass man schon weiß, wo muss ich als erstes hinschauen, um dann gezielt dort eingreifen zu können. Und es richtet jetzt schon Sandsäcke her, um dann nicht Hausnummer um 3 Uhr in der Früh im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln zu tappen, sondern dann möglichst rasch und effizient reagieren zu können.
Man kann aber auch sagen, dass viel passiert ist seit der Katastrophe von 2002. 160 Hektar überflutetes Ackerland wurde den Bauern seitdem abgekauft für Rückhalt. Becken und Überflutungszonen. Es geht noch mehr, aber die Kamp gilt als Vorzeigeprojekt für Hochwasserschutz. So sieht das auch Ingrid Kalopek aus dem Weindorf Zöbing.
Ja, diesmal sind sie besser vorbereitet. Die Feuerwehren sind informiert und haben schon Vorkehrungen auch getroffen. Auch entlang des Kamps wird abgelassen, so gut es geht, dass sie halt weniger Wasser oben haben.
Ob das alles gut geht? Nach dem Wochenende wissen wir mehr.
Über Regen und die Hochwassergefahr habe ich mit dem Meteorologen Stefan Laps im ARD-Wetterkompetenzzentrum gesprochen. Blicken wir zuerst nach Österreich. Wir haben es von unserem Korrespondenten gehört. Störungen im Fernverkehr durch Schnee und anderswo starke Regenfälle. Wie entwickelt sich das am Wochenende mit den Regenmengen und wo massiert sich das?
Ja, Herr Schubert, das wird also vor allen Dingen auch noch den Norden und Osten Österreichs betreffen. Dort wird sogar am meisten fallen und das meiste davon sogar als Regen. Da werden bis Dienstag etwa 200 bis 400 Liter pro Quadratmeter an Wasser zusammenkommen. Zum Vergleich, im Großraum Hannover oder Hamburg beispielsweise, da sind wir im Jahr so bei 600, 700 Litern ungefähr. Und diese Mengen, also bis 400 Liter, das kommt mal eben in ein paar Tagen zusammen. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Das kann eigentlich keine Kanalisation mehr aufhalten. Da wird es massive Überschwemmungen geben und entsprechend auch sehr stark ansteigende Pegel, also mit entsprechendem Hochwasser.
Wenn man die Gewässerkarte gerade nicht zur Hand hat und die Fließrichtungen der österreichischen Flüsse nicht im Sinn, sind davon dann auch Flusssysteme in Deutschland betroffen, in Bayern, falls der Regen nicht ohnehin auch hier massiv wird?
Also in Südostbayern, auch dort kriegen wir es mit reichlich Regen zu tun. Es gelten ja aktuell schon Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes, insbesondere am Alpenrand. Da werden auch bis Dienstag schätzungsweise 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vielleicht in Richtung Berchtesgadener Land aufsummiert auch bis 200 Liter. Also auch das ist natürlich eine ganze Menge. Das wird dort punktuell ebenfalls zu Überschwemmungen führen. Das ist definitiv ein Thema. Aber ansonsten, was so unsere großen Flüsse beispielsweise angeht, zum Beispiel Richtung Elbe, Richtung Oder, die jetzt insbesondere diese vielen, vielen Regenfälle auch in Tschechien und im Süden Polens dann entwässern werden, die haben glücklicherweise noch sehr viel Puffer.
Dann blicken wir mal nach Tschechien, zur Elbe und ihren Zuflüssen in Böhmen. Welche Regenmengen werden die aufnehmen am Wochenende?
Auch die werden eine ganze Menge aufnehmen müssen, denn wir haben es eben mit diesem sehr heftigen Tief Annette zu tun und das führt auch in Tschechien, führt auch im Süden Polens zu sehr, sehr heftigen Regenfällen. Das meiste davon wird ebenfalls in den Niederungen als Regen herunterkommen. Auch dort gebietsweise 200 bis 400 Liter Regen, die da runterkommen können. In Polen ist der äußerste Süden betroffen, auch dort wird es ordentlich schütten. Ja, und das Ganze wird natürlich dann ab Sonntag allmählich dann auch in Richtung Elbe und und Oder wandern. Das bedeutet, dort wird es stark steigende Flusspegel geben. Aber da diese Flüsse momentan Niedrigwasser führen, haben diese natürlich wahnsinnig viel Puffer und können eine ganze Menge Wasser aufnehmen. Ja, es wird Hochwasser auch an diesen Flüssen geben, aber in keiner Weise katastrophale Ausmaße annehmen wie das, was wir in unseren südöstlichen Nachbarländern beobachten werden.
Also können Sie, um zum Schluss wieder den Blick dann wieder auf Dresden zu fokussieren, mit dem wir in die Sendung gegangen sind, dieser Stadt auch ein wenig Entwarnung vorab geben?
Also auch in Dresden wird es natürlich ordentlich regnen. Auch die Elbe bei Dresden wird stark ansteigen, so wie es derzeit aussieht, wird vielleicht Hochwasserwarnstufe 3 bis 4 erreicht. Das ist immer noch ganz, ganz weit weg von irgendwelchen Rekorden, die wir beispielsweise 2002 beim damaligen sehr heftigen Hochwasser beobachtet haben. Da gab es ja einen Wasserstand am Pegel Dresden von 9,50 Meter. Da werden wir bei weitem nicht hinkommen. Problematisch natürlich die Thematik rund um die Brücke, die dort zusammengebrochen ist. Das kann natürlich problematisch werden, je nachdem, wie viel Treibgut die Elbe dann zum Beispiel in Form von Bäumen, von Abfällen, von was auch immer möglicherweise in Tschechien kaputt gegangen ist. Was dort sich halt ansammelt, das kann zu Problemen führen und kann natürlich die Bergungsarbeiten der Brücke erheblich erschweren.
Stefan Laps aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt in den NDR-Info Themen des Tages. Die Haushaltswoche im Bundestag war überlagert von der Debatte über Asyl, Grenzkontrollen, Abschiebungen und Zurückweisungen. Jetzt ist die erste Lesung des Etats durch. Im Haushaltsausschuss wird man sich nun wieder auf die nackten Zahlen fokussieren. Und die können nicht so stehen bleiben, weiß der Finanzminister. Das weiß auch die Opposition. Und in den Koalitionsfraktionen weiß man es auch. Hans-Joachim Viehweger.
Der bundesweite Warntag, er fand auch im Bundestag seinen Niederschlag.
Es scheint zu funktionieren. Nicht bei allen.
Auch beim Blick auf den Haushalt läuten bei manchen die Alarmglocken. Oppositionspolitiker wie Franziska Hoppermann, CDU, kritisieren die milliardenschwere Finanzierungslücke und optimistische Annahmen der Regierung mit dem Ziel, die Schuldenbremse zu umgehen.
An der Verfassungsmäßigkeit des Bundeshaushaltes haben aber nicht nur wir Zweifel, sondern auch der Bundesrechnungshof und mehrere Gutachten, die vorliegen.
Im Übrigen werde der Ampelstreit rund um den Haushalt weitergehen, prognostiziert Günter Krings, ebenfalls CDU.
Und dieses Dokument schafft es ja nicht mal, was normalerweise erste Voraussetzung wäre, einen Koalitionsstreit ums Geld zu beenden. Er markiert eher die Pause zwischen zwei Runden im letzten Boxkampf dieser Übergangsregierung.
Aber auch bei Regierungsvertretern schellen die Alarmglocken. Verteidigungsminister Boris Pistorius beispielsweise fordert erneut mehr Ausgaben für die Bundeswehr. Denn die sei in der Zeit unionsgeführter Regierungen kaputt gespart worden.
Wenn Sie früher Fregatten bestellt hätten, hätten wir heute eine besser ausgestattete Marine.
Nach klassischem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition klingt es zunächst auch in der Debatte um den Etat von Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem Jens Spahn für die Unionsfraktion antwortet.
Das Schlechtreden von Zukunftstechnologien, von E-Mobilität, von Wärmepumpen, von grünem Wasserstoff, von Hochlaufwasserstoff, das muss aufhören.
Aus Ihrem grünen Wirtschaftswunder ist ein blaues Wunder von Abstiegsängsten und Rezessionen geworden. Das ist der Zustand des Landes nach 3 Jahren Ampel.
Soweit so erwartbar. Doch dann kritisiert auch Carsten Klein von der FDP die Politik des grünen Koalitionspartners.
Wir brauchen eine neue Prioritätensetzung in der Wirtschaftspolitik, die endlich wieder die Wettbewerbsfähigkeit dieses Land auf Platz einsetzt und nicht andere Maßstäbe.
Beifall kommt da vor allem von der Union. Differenzen innerhalb der Ampelpartner werden in der Haushaltswoche auch deutlich, wenn sich FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray in Sachen Migrationspolitik auf die Seite der Union schlägt.
Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition.
Das schwierige Klima innerhalb der Ampel wird aber auch in einem Beitrag von SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht deutlich. Der Finanzminister Lindner wegen der verbliebenen Finanzlücke von 12 Milliarden kritisiert.
Sie müssen jetzt mit uns dieses Problem lösen und Sie können sich nicht auch in die Büsche schlagen. Das sage ich ganz klar, auch für eine selbstbewusste und souveräne Fraktion an die Regierung.
Worauf Lindner zum Schluss der Haushaltswoche süffisant eingeht.
Der Bundeskanzler hat uns alle aufgefordert, wir sollen uns besser benehmen und weniger öffentlich streiten. Und jetzt bin ich in dem Dilemma. Entweder folge ich der Aufforderung des Bundeskanzlers, weniger öffentlich zu streiten, oder der Aufforderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden, öffentlich zusätzliche Einsparvorschläge zu machen. Wie ich mich entscheide zwischen den beiden, das muss ich in den nächsten Tagen noch genau überlegen.
Das deutet darauf hin, dass die Diskussionen um den Haushalt 2025 noch lange nicht vorbei sind.
In Sachen Migration gab es diese Woche politische Ultimaten, Gespräche und deren Abbruch, Bundestagsdebatten, Anträge und ein Sicherheitspaket als Gesetzentwurf. Dann wieder Vorschläge und Angebote zum gemeinsamen politischen Handeln. Wo stehen wir nun am Ende der Woche? Gestritten haben CDU und CSU mit SPD, Grünen und FDP. Und die AfD braucht nur zuzuschauen, analysiert Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
Eigentlich ist ja Haushaltswoche im Bundestag. Doch die Beratungen über die Etats der Ministerien gehen in der Lautstärke der Migrationsdebatte unter. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler traut ihren Ohren kaum angesichts der neuen Töne, die die Bundesregierung in der Asylpolitik anschlägt.
Grenzkontrollen an allen Außengrenzen, Inhaftierung von Geflüchteten, Abschiebungen im großen Stil sogar nach Afghanistan. Der feuchte Traum eines jeden AfDlers ist zu Regierungshandel geworden.
Tatsächlich ist die Genugtuung innerhalb der AfD-Fraktion mit Händen zu greifen. Genüsslich schaut man der Union dabei zu, wie sie die Ampel beim Thema Migration vor sich hertreibt und sich dabei aus dem Arsenal der AfD bedient. So drückt es jedenfalls der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann in dieser Woche aus.
Die Union übernimmt sogar unseren zentralen Punkt Zurückweisung an den Grenzen. Ich kann damit hier im Bundestag und vor der Geschichte festhalten, wir haben Recht gehabt.
Doch Recht womit eigentlich? Dass illegale Migration wirklich das größte, das drängendste Problem sein soll, das dieses Land zurzeit hat. Das ist auch innerhalb der CDU umstritten. Der neue Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels in der Partei, Dennis Radke, warnt davor, sich auf Migrationsdebatten zu verengen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ruft er die CDU auf, sich auch mit den Ängsten der Menschen vor Jobverlust und Abstieg zu beschäftigen. Parteichef Friedrich Merz aber verfolgt offensichtlich eine andere Strategie.
Ich möchte verhindern, dass wir im nächsten Jahr einen Einwanderungs- und Migrationswahlkampf führen. Wenn bis dahin die Probleme nicht gelöst sind, dann werden erneut die Rechts- und Linkspopulisten in diesem Lande triumphieren.
So wie in Thüringen und Sachsen, meint Merz. Die Ergebnisse der Landtagswahlen liegen wie eine schwere Decke über der Diskussion, welche Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen zu ziehen sind. Abschottung an den Grenzen gehört nicht dazu, finden die Jugendorganisationen der Ampelparteien. Grüne Jugend und Jusos warnen die Regierung öffentlich davor, sich in der Migrationsdebatte immer weiter nach rechts treiben zu lassen. Juso-Chef Philipp Türmer.
Die Hoffnung, die viele damit verbinden, nämlich dass man das Thema beendet, die wird eben nicht eingelöst. Denn obwohl die Ampel eine Forderung der CDU aufgreift, dann rückt die CDU eben noch weiter nach rechts und fordert noch radikalere Maßnahmen. Und aus dieser Spirale gilt es auszubrechen.
Die Frage ist nur, wie? Vielleicht, indem man die Lautstärke in der Migrationsdebatte wieder etwas herunterdreht. Falls das in Wahlkampfzeiten überhaupt möglich ist.
Die Deutsche Bahn kann Schulden abbauen. Dafür verkauft sie Tafelsilber. Genauer gesagt ihre profitable Logistiktochter Schenker. Die geht für mehr als 14 Milliarden Euro an den dänischen Konzern DSV. Verkehrsminister Wissing sagt, nun könne sich die Bahn auf ihr Kerngeschäft fokussieren, den Schienenverkehr in Deutschland. Was bedeutet das für die Schenker-Mitarbeitenden? Daniel Kur berichtet.
Mit der Entscheidung war in den vergangenen Tagen gerechnet worden. Für 14,3 Milliarden Euro soll die Logistiktochter Schenker an das dänische Unternehmen DSV gehen. Mit DSV und Schenker kommen die Nummer 3 und die Nummer 4 der weltweiten Logistikbranche zusammen. Schenker hatte zuletzt einen Jahresumsatz von 19 Milliarden Euro auf dem Weltmarkt. DSV lag knapp darüber. Die 15.000 Beschäftigten bei Schenker deutschlandweit dürften die Nachricht mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben, vor allem in der Konzernzentrale in Essen. Die SV hatte bereits angekündigt, im Zuge der Übernahme knapp 2000 Stellen deutschlandweit zu streichen, sozialverträglich, wie es heißt. Vom Abbau betroffen dürfte aber vor allem die Verwaltung in Essen sein, befürchtet die Gewerkschaft Verdi. Der Betriebsrat wollte sich heute nicht äußern. Aus Kreisen ist aber zu hören, dass man dort mittelfristig mit dem Ende der Zentrale im Ruhrgebiet rechnet. Das wollten weder die Bahn noch DSV bestätigen. Das dänische Unternehmen verwies nur darauf, dass die Zentrale in Essen so oder so erstmal eine Bestandsgarantie für die nächsten 2 Jahre hätte. Die werde man auch einhalten. Dennoch bleiben bei den Arbeitnehmervertretern Zweifel an der längerfristigen Zukunft vom Standort Essen. Mit dem Verkauf von Schenker will die Bahn vor allem ihre Schulden abbauen. Die liegen aktuell bei rund 30 Milliarden Euro.
NDR Info. Die Meinung.
Mehr Fokus aufs Kerngeschäft. Für rund 14 Milliarden Euro verkauft die Deutsche Bahn die Logistiktochter Schenker und damit einen der wenigen gut laufenden Geschäftsbereiche im eigenen Haus. Kein guter Zug, meint Jörg Seiselberg. Hier sein Kommentar.
Für die Beschäftigten ist es ein Schlag ins Gesicht. Viele von ihnen wollten nicht, dass die DSV Schenker übernimmt. Aber der dänische Logistikriese schnappt sich jetzt die Deutsche Bahntochter. Mitentscheidend war wohl, dass das Unternehmen aus der Nähe von Kopenhagen bereit ist, mehr zu zahlen als der letzte verbliebene Bieterkonkurrent, der Finanzinvestor CVC, von dem erwartet wurde, dass er Schenker als eigenständiges Unternehmen und eigenständige Marke hält. Die jetzige Entscheidung pro DSV bedeutet, Geld schlägt Mitarbeitersorgen. Prompt hat die DSV-Spitze wenige Stunden nach Unterzeichnung des Vorvertrags angekündigt, durch die Übernahme würden bis zu 1.900 Jobs in Deutschland verschwinden. Sensibilität geht anders. Man muss schon sehr fest an die mittelfristigen Wachstumsversprechen der DSV glauben, um den heutigen Deal für eine gute Entscheidung zu halten. Schließlich hat sich die Deutsche Bahn und damit der Bund als Eigentümer von einem Goldesel getrennt. Schenker war und ist hochprofitabel, zudem in einer Branche mit exzellenten Zukunftsaussichten. Aber der Mutterkonzernbahn ist hochverschuldet und braucht das Geld. Über 14 Milliarden Euro Verkaufserlös sind eine beachtliche Summe. Für die Bahnkundinnen und Kunden aber würde dieser Deal nur Sinn machen, wenn die Milliarden wirklich bis auf den letzten Cent in den Schuldenabbau fließen. Dann könnte die Bahn ihren Riesenberg an Verbindlichkeiten um die Hälfte reduzieren und hätte mehr Beinfreiheit für Investitionen, um den Service im Personenverkehr zu verbessern. Parallel dazu muss der Bund sein Milliardenprogramm zur Sanierung des maroden Schienennetzes umsetzen. Hierfür, bitteschön, darf kein Geld aus dem Schenker-Verkauf abgezweigt werden. Alles andere wäre ein Schlag nicht nur ins Gesicht der Beschäftigten, sondern auch ins Gesicht der Kundinnen und Kunden der Bahn.
Die Meinung von Jörg Seiselberg. Der frühere FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt ist tot. Er starb heute im Alter von 80 Jahren in Wiesbaden. 60 Jahre hat er sich mit der FDP gemeinsam für eine freie und starke Gesellschaft eingesetzt, sagt sein Nachfolger als FDP-Chef Christian Lindner. Und er sagt über Gerhardt, er war nie ein Machtpolitiker, sondern blieb auch in Spitzenpositionen ein belesener, feiner und großzügiger Mensch. Nicolas Buschlüter mit einem Nachruf.
Er war nie ein Sprücheklopfer, eher einer von der ruhigen Sorte, sagen Wegbegleiter über Wolfgang Gerhardt. Und trotzdem drückte er der Partei seinen Stempel auf. Als besonnener, zurückhaltender, aber akribischer Politprofi. Sein politisches Selbstverständnis:
Ich bin bereit, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen als jeder andere politische Wettbewerber in anderen Parteien.
Im kommenden Jahr wäre Gerhardt 60 Jahre bei den Liberalen Mitglied gewesen. Er trat der FDP 1965 bei. Der studierte Erziehungswissenschaftler, gebürtig aus Ulrichstein in Mittelhessen, arbeitete sich schnell nach oben. 1987 wurde er hessischer Wissenschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Als die FDP aus der Landesregierung fliegt, wechselt er in den Bundestag und macht sich auch auf Bundesebene einen Namen. 1995 tritt er in einer Kampfabstimmung um den Bundesvorsitz der FDP gegen seinen alten Widersacher Jürgen Möllemann an und gewinnt.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich nehme die Wahl an.
Im Bundestag übernimmt Gerhardt 3 Jahre später auch den Fraktionsvorsitz. In der Folge werden sinkende Wahlergebnisse der Liberalen jedoch auch Gerhardt angelastet. 2001 muss er den Parteivorsitz abgeben an Guido Westerwelle, später auch den Fraktionsvorsitz. Trotzdem findet Gerhard:
Aus meiner Sicht hat sich die FDP eher wieder zu dem hinbewegt, was ich ja auch schon seit Jahren auch unter meinem Bundesvorsitz vorgeschlagen habe. Ich bin da recht glücklich damit.
Gerhard wird Leiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und kandidiert 2009 erneut als hessischer Spitzenkandidat für den Bundestag. Ein Ministeramt in einer möglichen schwarz-gelben Koalition schlägt er aber schon vorher aus.
Ich werde freier Abgeordneter sein.
Den Bundestag verlässt Wolfgang Gerhard 2013. Die Leitung der Friedrich-Naumann-Stiftung gibt er 5 Jahre später auf. Der hessische CDU-Ministerpräsident Boris Rhein würdigt den Verstorbenen als herausragenden Politiker, der es verstanden habe, Brücken zu bauen und unterschiedliche Meinungen zusammenzuführen.
Nicolas Buschlüter über den früheren FDP-Chef Wolfgang Gerhard. Er starb heute im Alter von 80 Jahren. Das waren die Themen des Tages auf NDR Info am 13. September.